Wo sind denn die Football-Fans hier? Haben wir Football-Fans? Yeah. Okay, sehr gut. Dann sagt dir vielleicht das Datum 25. Oktober 1964 was? Da war was ganz Besonderes. Nee? Gut, dann erzähle ich dir das jetzt. Und zwar war da ein Profi-Footballspieler, okay? Und es war ein Spiel. Und dieser gute Mann, der hat eigentlich auf dem Feld seinen Job gemacht. Und auf jeden Fall war es so, er war Verteidiger und dann hat der gegnerische Angreifer den Ball verloren, das Ei verloren. Und was macht der Verteidiger? Er schnappt sich das Ei und er rennt los. Er rennt los. Er rennt los, 66 Yards lang. Keiner kann ihn stoppen. Bis direkt in die Endzone. Entscheidender Punkt. Das Problem ist, aber statt ein Touchdown, statt Punkte für seine Mannschaft, war leider genau das Gegenteil der Fall. Er hat die nötigen Siegpunkte für die gegnerische Mannschaft erarbeitet. Denn der gute Mann, der ist leider in die falsche Richtung gerannt. Eigentor. Böse Sache. Der arme Mann ist bis heute noch bekannt für diese Aktion und ist sich auch sehr bewusst, dass er dafür in Erinnerung bleiben kann. Und wir wollen heute über Zweifel reden. Und bei Zweifeln möchte ich schon von Anfang an klarstellen, dass Zweifel nicht das Problem sind. Das Problem ist, in welche Richtung sie uns führen. Und hey, bei Jim, da war es nur ein Footballspiel. Okay, ein Footballspiel. Es war für die Mannschaft ziemlich hart. Es war für ihn, man munkelt, dass er vielleicht noch sehr berühmt geworden wäre, wenn er sich nicht sowas geleistet hätte. Aber letztendlich war es ein Spiel. Wir sind heute in der Kirche und deswegen reden wir am Schluss doch nicht über Football, sondern über Glauben. Und wenn wir über Glauben reden, dann geht's doch um noch ein bisschen mehr als um ein Spiel. Da haben wir mehr zu verlieren. Und die Frage ist, stärkt es unseren Glauben oder bringt es uns zum Verlieren, auch wenn sich's alles richtig anfühlt? Führen dich deine Zweifel in die richtige Richtung, dann ist es sehr gut. Fühlst du dich in die falsche Richtung, dann haben wir ein Problem. Und ich möchte mit euch heute anschauen, wenn wir über Zweifel reden, da gibt es so einen Begriff, den ich immer ein bisschen verwenden möchte in dem Zusammenhang und den auch kurz erklären. Und zwar heißt der Dekonstruktion. Das ist so ein Gedankenprozess, in dem wir anfangen, so Glaubensdinge zu hinterfragen und uns von gewissen Glaubensüberzeugungen zu trennen. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Was meint ihr? Es kommt drauf an, was für Überzeugungen das waren, oder? Von manchen Dingen können wir uns mit gutem Herzen trennen, manche Dinge sollten wir lieber nicht aus unserem Leben verbannen. Und spätestens, wenn du jetzt schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du, wenn du zurückschaust, Dinge haben, wo du der Meinung warst, das gehört so, aber irgendwann in deinem Glaubensleben hast du gemerkt, hey, vielleicht war das nicht ganz richtig. Vielleicht ist es doch nicht das, was gemeint war, nicht das, was Jesus möchte. Und da ist jetzt die Geschichte, es gibt wieder beides, es gibt gute und schlechte Dinge. Und jeder kommt irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo er oder sie den Glauben hinterfragt, Dinge in seinem Glauben hinterfragt. Und das Gute ist auch für heute Abend, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Auch wenn wir unsere aktuelle Generation sehr prägend ist in dem Bereich und sehr stark geprägt ist durch dieses Hinterfragen von allen Dingen. Aber letztendlich kann uns allen oder passiert uns das allen in unserem Leben irgendwann, egal ob jung oder ob alt oder dazwischen drin. So Zweifel, die haben eben immer so einen göttlichen, nenne ich es jetzt mal, und so einen zerstörerischen Teil. Okay? Und Wir können uns zum Beispiel anschauen, Martin Luther, was ist bei dem passiert? Der hat was gehört, in der Kirche, was gelernt, hat was mitbekommen und hat gemerkt, hey, trotzdem, dass sie irgendwie die Bibel mit im Gepäck haben in der Kirche, hat er gelesen und gemerkt, hey, manche Dinge, die stimmen nicht. Das sind keine gesunden theologischen Einschätzungen, sondern die zerstören. Und die haben so mit dem Fundament von Gottes Wahrheit nichts zu tun. Und was war letztendlich die Folge aus dieser Entdeckung? Die Folge war, dass er seinen Glauben verändert hat. Er selber hat verändert. Dann haben wir noch, genau, also er hat letztendlich Glauben verändert, dahin zum Beispiel beeinflusst, dass dieser Ablasshandel zum Beispiel abgeschafft wird. Er hat Dinge, wie soll ich sagen, so ein Stück weit zerlegt und neu in einer göttlichen, in der ursprünglichen, so wie Gott sich das vorgestellt hatte, wieder zusammengebaut. Und das nennen wir heute Reformation. Ein anderes Beispiel, Joshua Harris. Kennen einige vielleicht noch, der hat damals so tolle Bücher geschrieben wie Ungeküsst und doch kein Frosch. Der hat viele Bücher geschrieben, war Pastor und Autor, war mit Jesus unterwegs, hat einen echt großen Einfluss auch überall auf der Welt gehabt. War auch leitender Pastor in einer großen Kirche. Und ja, genau, irgendwann, dann kamen die Zweifel ihm hoch. Und wohin führte das? Er hat seinen Job als Pastor gekündigt. Im Juli 2019 hat er dann die Trennung von seiner Frau bekannt gegeben, weil er gemerkt hat, oh, es ist doch die falsche. Und ein paar Tage später hat er bekannt gegeben, er ist jetzt kein Christ mehr und hat sich entschuldigt für die Dinge, die er in seinen Büchern und seinen Predigten erzählt und gesagt hat. Beide Personen haben Teile ihres Glaubens zerlegt. Aber beide Personen haben das auf eine andere, unterschiedliche Art und Weise wieder zusammengesetzt. Der eine, der verliert seinen Glauben und der andere, der wird neu gestärkt und hat einen stärkeren Glauben als jemals zuvor. Und wo ist jetzt der Unterschied? Lass uns nochmal an dieses Footballspiel denken. Hey, es ist gut loszulaufen, aber wenn ich in die falsche Richtung renne, dann verliere ich nicht nur meinen Glauben im Hier und Jetzt, sondern auch in der Ewigkeit. Und hey, wenn wir auf die Ewigkeit schauen, das ist dann doch der deutlich längere Teil unseres Lebens im Vergleich zu unserem Leben hier auf der Erde. Und Zweifel können unseren Glauben vernichten oder wir können auf biblischer Grundlage einen Glauben entdecken, der uns freier macht als vorher. Und die Startfrage aber ist immer die gleiche. Zweifel kommen auf uns zu. Oder du kennst Leute, die in Situationen sind, die eben genau in so einem Zweifel stecken. Und was wichtig ist, dass wir Raum brauchen, um solche Fragen stellen zu können. Denn was auseinanderzubauen, ist gut, aber wir müssen auch wissen, wie wir es wieder zusammenbauen. Wenn du keinen Plan hast, wie man was wieder zusammenbaut, dann ist vielleicht das Auseinanderbauen ein großer Spaß. Aber dann stehst du da und weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Stell dich vor, ihr bastelt gerne an Autos und zerlegt so einen Motor in seine ganzen einzelnen Teile. Aber du hast keine Ahnung, wie die Teile alle wieder zusammengehören. Dann kannst du natürlich dich hinstellen und sagen, jo, das sieht so aus, als gehört es dahin. Baust einfach alles wieder zusammen und am Schluss hast du halt ein paar Teile übrig. Ist egal, du denkst dir, hey, ich verkaufe das Auto trotzdem. Ich sag dem Käufer einfach hier, die 7 Teile, die waren eigentlich mein Motor. Habe ich jetzt nicht mehr gefunden, wo die hingehören, aber hey, du hast ja immerhin den kompletten Motor, du kannst die 7 Schrauben ja noch ins Auto legen, dann ist alles komplett. Wollten wir so ein Auto kaufen oder mit so einem Auto rumfahren? Ich glaube nicht. Zweifel sind tatsächlich ein wichtiger Schlüssel. Und selbst Jünger, wenn wir uns Jünger anschauen, also diese Leute, die zur Zeit von Jesus mit ihm 3 Jahre lang unterwegs waren, Tag und Nacht, ist echt krass, ne? Auf der einen Seite denke ich mir, voll gut, würde ich auch gern mal, hätte ich auch gern gehabt. Auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, boah, Ist aber schon krass, wenn Jesus immer dabei ist. So. Die gute Nachricht ist, dass wir ihn trotzdem immer bei uns haben, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der immer mit uns unterwegs ist. Aber trotzdem, dass die Jünger einen richtigen Mensch vor Augen hatten, diesen Jesus, der Tag und Nacht mit denen zusammen war, trotzdem lesen wir in der Bibel, dass die gezweifelt haben. Und Zweifel sind eben normal und die gehören dazu, wenn selbst seine Jünger, seine Best Buddies von damals, seine, was soll ich sagen, so seine Crew, die am besten Ausgebildeten damals, zumindest in der Gegenwart von Jesus, wenn die Zweifel hatten. Wir sehen auf der anderen Seite auch unsere Generation Z. Wer weiß, wer das ist? Generation Z, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Generationen. Es ist nicht so ganz genau definiert, aber so grob, wenn du von 1995 bis 2010 geboren bist, dann gehörst du dazu irgendwie dazu. Und wenn du Charakter, dann ist gut, weil dann nebenbei, wenn du in der Zeit bist, dann wäre gut, wenn du ab nächsten Samstagabend immer hier ins Sonntag, Samstagabend um 19.30 Uhr mit dabei wärst, weil das ist dann genau für dich. Genau. Okay, kleine heimliche Einladung in die Jugend. Genau, aber diese Generation oder jede Generation hat ihre Eigenschaften, die vielleicht nicht für jede Person ganz genau gelten, aber die doch im Großen und Ganzen sehr prägend sind. Und gerade für diese aktuelle Generation gehört es dazu, alles zu hinterfragen. Und auch da gibt es, glaube ich, ein großes Potenzial, dass wir Dinge loswerden, die nicht gut sind, aber es birgt auch die Gefahr, dass wir Dinge, die gut sind, verlieren. Und auch die Bibel sagt, dass es nicht so ganz richtig ist, dass wir immer an allem zweifeln sollen, immer alles hinterfragen sollen. So, lese ich mal euch eine Bibelstelle aus dem 1. Jakobus 6 bis 8 vor, was dort steht über Leute, die an allem zweifeln. Sie müssen Gott aber im festen Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, dem Wind hin und her gepeitscht und hin und her getrieben werden. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas empfangen, denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Bam, oder? Jetzt erzählst du erst, okay, zweifeln ist okay und jetzt kommst du mit so einer Bibelstelle. Aber wisst ihr, Gott hat kein Problem mit unseren Fragen und mit unserem Zweifeln, aber Gott möchte nicht, dass wir dort bleiben. Und ich glaube, es ist auch was wir als Kirche wollen, dass wir dorthin kommen, dass es Orte gibt, dass es möglich ist, Fragen zu stellen, dass es möglich ist, zu zweifeln. Und letzten Sonntag hatten wir eine geniale Predigt zu dem Thema und da sage ich, hey, das ist dein Ort zum Zweifeln, deine Life Group. Und wenn du keine Life Group hast, dann ist es schade, weil dann hast du nicht den Ort zum Zweifeln. Also such dir eine Life Group, such dir Menschen, mit denen du dich unter Woche triffst, in einer kleinen Gruppe über den Glauben sprichst, über die Dinge, die du feierst, über die Dinge, die gut laufen, aber auch über die Dinge, die nicht gut laufen und wo du ins Zweifeln kommst. Lasst uns so eine Gemeinschaft sein, lasst uns so füreinander da sein, lasst uns selber offen sein mit unseren Zweifeln, aber auch Raum geben für Leute, eben ihre Zweifel auszusprechen. Ein krasser Mann Gottes, der hat auch gezweifelt. Und davon lesen wir im Psalm 43. Da kommt David auf die Idee und sagt, du bist doch mein Beschützer. Warum lässt du mich jetzt fallen? Warum soll ich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Hey, ehrliche Fragen stellen können. Solche Orte wollen wir füreinander schaffen. Wann merke ich jetzt aber, ob der Zweifel mich so innerlich oder meinen Glauben wirklich zerlegt oder ob ich in die richtige Richtung unterwegs bin in meinen Zweifeln. Und da gibt's drei innerliche Anzeichen, die ich dir mitgeben möchte. Genau. Das erste Anzeichen ist ein verletztes Herz. Wir sind verletzt von Gott, von Menschen und das nimmt uns ein und lässt uns unsere Entscheidungen aus einer Emotion heraus fällen. Wir sind nicht fähig, sachlich mit dem Zweifel umzugehen oder Gottes Sicht, die vielleicht auch durch andere Menschen mal mitgeteilt wird, wie heute in der Predigt zum Beispiel, auch darauf einzugehen darauf zu hören. Der zweite Punkt ist digital überfressen, aber geistlich verhungert. Medien nutzen wir alle. Und hey, sowas kann einen füllen. Nein, sowas füllt einen. Die Frage ist, lassen wir uns so viel füllen, dass wir keinen Platz mehr für eine geistliche Fülle haben. Weil dann fehlt uns letztendlich der geistliche Input und Gottes Sicht auf das Ganze, auf unser Leben, auf die Situationen. Dann ist es gar nicht so nötig, dann brauchen wir nicht groß reflektieren. Oder wir reflektieren dadurch, indem wir das Smartphone anmachen und nachgucken, was dort für Meinungen zu unseren Zweifeln und Problemen gibt. Und dabei ist es eigentlich ganz easy, mal so ein bisschen seine Mediennutzung zu reflektieren. Wer ein Smartphone hat, der kann dort in die Einstellungen reingehen. Da gibt es so einen Begriff, der heißt irgendwie Bildschirmzeit oder Bildschirmnutzung, irgendwas so in die Richtung. Und da bekommt ihr eine Auflistung von den Dingen, die ihr an eurem Handy so genutzt habt, schön in Kategorien unterteilt und wie lange. Das ist eigentlich gar nicht so eine kostenlose Beratung, die wir haben können. Es ist immer gar nicht mal schlecht, immer wieder das mal zu machen und das mal nachzuschauen. Und lass uns ehrlich sein, die Mehrheit von uns konsumiert zu viel Medien. Also, ich bin auch immer wieder an dem Punkt. Das ist so. Und wisst ihr, ich glaube, das bringt uns dazu, dass wir weniger Gottes Wort und dadurch weniger Wahrheit in unserem Leben haben. Und umso schwerer wird es natürlich auch für uns zu unterscheiden, ob diese Nachfrage, dieser Zweifel uns weiterbringt oder ob er unseren Glauben im Negativen zerlegt. Jesus sagt, dass wir in ihm bleiben sollen, in seinem Wort. Und wenn wir in ihm bleiben, dann bleiben wir in der Wahrheit. In Johannes 8, 31, 32 stehen diese Verse: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der dritte Punkt ist fehlende Ehrfurcht vor Gott. Also Ehrfurcht heißt, nicht ich verändere dich und mach mir Gott, wie er mir gefällt, wie er zu mir passt, sondern ich will Gott erkennen, wie er ist, und Gott, du sollst mich verändern. Wenn ich Ehrfurcht oder ich sag mal Respekt vor meiner Frau habe, dann höre ich auf, sie erziehen zu wollen, wie ich sie gerne hätte. Den Partner verändern zu wollen, wie man ihn gerne hätte, das ist nicht gut. Das ist kein Modell, an dem wir rumformen können, wie wir wollen so, dass es uns am Ende passt. Und Respekt heißt, du darfst die Dinge anders sehen als ich. Respekt vor Gott heißt, du darfst die Dinge anders sehen als ich. Aber ich orientiere mich nach dem, was du sagst. Und fehlt es oder gar diese drei Punkte zusammen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese unsere Zweifel, die wir haben, unseren Glauben so Stück für Stück zerlegen. Es gibt auch äußerliche Anzeichen, die darauf schließen lassen, wo wir erkennen können, ob das, was wir tun, ob diese Zweifel, dieser Prozess, in dem wir sind, unseren Glauben zerlegt oder uns weiterbringt. Und Faktoren, die das sind, ist zum Beispiel gebrochenes Vertrauen. Also ein Vertrauen zum Beispiel in Kirche, mit Leitern, Leiterinnen, mit Pastoren, die irgendwie diese Aufgabe, die sie haben, verfehlen, die einfach das Ziel, was sie von Gott gesteckt haben, nicht erreichen und dadurch anderen Menschen schaden. Es gibt Missbrauch in Kirchen. Es gibt geistlichen Missbrauch, wo Menschen unter Druck gesetzt werden. Es gibt körperlichen Missbrauch. Das ganz genauso. Hey, und wenn wir über solche Sachen reden, dann könnte man manchmal doch denken, wenn das hier Gottes Bodenpersonal ist, dann möchte ich doch eigentlich mit dem Chef dort oben nichts zu tun haben, oder? Kennt jemand den Gedanken? Aber wisst ihr was? Genau deswegen hat Gott seinen Sohn für sterben lassen, weil sein Bodenpersonal, weil wir dringend seine Erlösung brauchen. Ja, und es ist gut, dass wir das verstehen, dass wir davon abhängig sind. Ein anderes Anzeichen kann sein, dass wir so säkulare Ideologien nachjagen. Mit was fülle ich mich? Mit welchen Ideen fülle ich mich? Lasse ich Dinge, die ich gut finde, wo ich interessant finde, fülle ich mich nur noch damit? Werde ich einseitig in dem, was ich so zu mir nehme? Oder bin ich bereit, meine Wahrheit eben auch an dem Maßstab der Bibel messen zu lassen? Ein anderes Anzeichen ist diese billige Gnade, in Anführungszeichen. Und ja, wir können auch sagen, es ist nach dem Motto, ey, ist egal, in welche Richtung ich renne, so wie Jim Marshall eben, ich mache dann halt einen Touchdown auf der falschen Seite, egal. So können wir auch in unserem Leben denken, so Sünde, Dinge, die uns in unserem Verhalten, in unsere Beziehung zu Gott negativ beeinflussen, die können wir bagatellisieren und sagen, ja, Jesus ist ja gestorben, es wird schon wieder, ja, es gibt ja noch die Lösung. Und wisst ihr, für Jesus war diese Gnade nicht billig. Der hat sein Leben gegeben, Herr, und das wollen wir später hier im Abendmahl noch feiern. Er hat sein Leben gegeben, ist gestorben, ohne was falsch zu machen. Hey, wenn ich Ärger bekomme für einen Fehler, den ich nicht gemacht habe, boah, das geht mir tierisch auf die Nerven. Das ist übel für mich. Aber dieser Jesus, der hat keinen Fehler gemacht. Das Gute ist bei mir, ich mache sowieso immer wieder Fehler, deswegen habe ich es verdient. Aber Jesus, der hat noch keinen Fehler getan und ist trotzdem gestorben, weil du und ich ihm wichtig sind. Und er hat eben in seiner Liebe alles für dich und für mich gegeben. Was brauchen wir jetzt, um einen Glauben zu haben, der so Stürmen und Zweifeln standhält und dabei wächst? Und ich denke, es ist gut, mal drei Dinge anzuschauen, die es so in unserem Glauben immer gibt und wie wir so mit denen umgehen. Und zwar ist es die Bibel, ist Tradition und es sind unsere Erlebnisse. Okay? Und wir können unseren Glauben so uns ein bisschen vorstellen wie so ein Dreirad. Okay? So, da haben wir einmal, sagen wir, hey, wir haben so das Entscheidende in unserem Leben, das, was so unserem Leben die Richtung gibt, unserem Glauben die Richtung gibt, das ist so die Tradition, die wir haben. Dann haben wir so noch die Bibel als so ein Stützrad, wo wir dabei haben, was sehr wichtig ist im Glauben. Und wir haben so unsere eigenen Erlebnisse mit Gott, mit Christen. Und wir können sagen, hey, das, so wollen wir unser Leben leben. Und, weiß ich, Tradition nach vorne, Tradition lenkt uns. Wir wollen uns erstmal diese Verteilung anschauen. Dann denkst du vielleicht, hey, ich bin als junger Mensch in die Kirche gegangen, war Konfirmand, hab da auch irgendwie was mit Gott erlebt, so, oder Gott erlebt, oder, ja, genau. Und dann ist aber viel in deinem Leben passiert und du glaubst heute gar nicht mehr an Gott. Also was war dein Lenkrad? Was war dein Punkt zu Gott? Das war Tradition. Du bist einfach aus Tradition in die Kirche gegangen. Hast vielleicht sehr wenig in der Bibel gelesen und hast erlebt, dass hast du jetzt ein bisschen was, aber halt vielleicht auch nicht so viel. Und dann kamst du ins Zweifeln, hast dich hinterfragt und gemerkt, hey, das passt so gar nicht mit meinem Leben zusammen. Wisst ihr, Tradition hat zwei Seiten. Es gibt Dinge, die dich im Glauben prägen können. Aber wie finden wir jetzt wieder raus, ob Tradition gut oder schlecht ist? Da sind wir wieder beim gleichen Dilemma wie bei den Zweifeln. Und coole Geschichte ist, das Samuel erzählt die öfters, ihr kennt die bestimmt. Die Geschichte, wo die Mutter einen Fisch brät in der Pfanne. Und die Mutter hackt den Schwanz und den Kopf ab und schmeißt den Fisch in die Pfanne. Und die Tochter fragt, hey Mama, warum hackst du bei dem Fisch den Kopf und den Schwanz ab, bevor du ihn brätst? Dann sagt die Mutter, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, das hat deine Oma auch schon immer so gemacht. Das kleine Mädchen rennt zu seiner Oma und sagt, hey Oma, warum hast du beim Braten vom Fisch eigentlich immer wieder diesen Kopf und diesen Schwanz abgehackt vom Braten? Dann sagt die Oma, ich weiß nicht, das hat meine Mutter auch schon immer noch gemacht. Die Urgroßmutter lebt zum Glück noch und das Mädchen geht zu ihr und sagt, hey Oma, warum hast denn du beim Fischbraten immer den Kopf und den Schwanz abgehackt vorher? Was sagt die Uroma? Naja, meine Pfanne war halt zu klein. Er hat sonst nicht reingepasst. Ich glaube, dass Tradition auf der einen Seite wichtig ist, auf der anderen Seite aber auch manchmal hinterfragt werden muss. Wir können unseren Dreirad aber auch anders aufbauen. Wir können sagen, hey, das Erlebnis, das, was wir erlebt haben, das ist der Lenker und wir haben die Bibel und die Tradition so als Stützen mit dabei. Das heißt, ich habe die Bibel schon dabei, auch meine Tradition, okay, wir sind ja alles noch im christlichen Bereich, aber das Problem ist dann, wenn unser Erleben dem widerspricht, was in der Bibel steht, dann muss sich die Bibel irren, oder? Wenn mein Gefühlen dem widerspricht, was Traditionen sagen, dann müssen die Traditionen falsch sein. Stell dir vor, du wächst als Kind auf in einer schwierigen Ehe und du hast Freunde und erlebst um dich rum nur schwierige Beziehungen. Zu welchem Schluss würde ich das führen? Wirst du Bock haben auf eine Ehe? Ich glaube nicht. Wir tun nämlich nach dem, wir handeln nach dem, was wir erleben. Und wenn wir unser Erleben als einen Maßstab für unser Leben nehmen, dann bringt uns das eben dahin, dass wir negative Dinge erleben und die als eine Tatsache ansehen, an der es keinen Weg vorbei gibt. Und hey, du kannst so leben. Das Problem ist aber, wenn du so lebst, wirst du viel in der Bibel wegstreichen müssen. Und hey, wenn wir das anfangen, dann führt uns das zu einer Überheblichkeit gegenüber unserer Herkunft und unsere Wurzeln. Und das bringt uns nur weiter in ein ungesundes, zerstörendes Zerlegen, Zweifeln an unserem Glauben. Ganz praktisch. Heilung habe ich nicht erlebt, also gibt's es nicht. Ich erlebe nicht, dass Gott mich wirklich frei macht, also befreit er nicht. Solange wir unseren Glauben so bauen, werden wir aus biblischer Sicht irgendwann Schiffbruch erleiden. Nur weil ich was nicht erlebe, heißt es nämlich nicht, dass es das nicht gibt. Nur weil ich in einem Umfeld aufwachse, wo Menschen keine Ahnung von göttlich geprägter Beziehung haben, heißt es nicht, dass Ehe nicht funktionieren kann. Es heißt nur eben, dass die Menschen nicht wissen, wie das funktioniert. Lass uns mal das Ganze ein bisschen ändern. Lass uns mal das Lenkrad nochmal tauschen. Lass uns mal die Bibel ans Lenkrad nehmen. Hey, und auch wenn wir so leben, können wir zweifeln, werden wir Dinge hinterfragen. Aber wir sehen an unseren Ergebnissen, mit unseren Traditionen als Stützrad und mit der Bibel als Stützrad, da können wir dankbar sein für gute Traditionen. Und hey, die Bibel, in der steht schon, dass es nichts Neues gibt unter der Sonne. Das heißt, wir brauchen nicht glauben, dass das, was wir jetzt erkannt haben, das, was wir jetzt toll finden oder merken, dass das was ganz Neues ist, was noch niemand vor uns gemerkt hat. Die Geschichte unsere Kirche oder die Geschichte der Kirche hier auf der Erde ist so reich an Menschen, die die Bibel ernst genommen haben und erlebt haben, wie Gott bewahrt, versorgt und gebraucht hat. Und nur weil wir denken, wir wissen, wie es läuft, muss es nicht stimmen. Denken wir wieder an Tim Marshall. Der dachte auch, er weiß, wo es läuft. 66 Yards lang rannte er Vollgas und der Applaus war wahnsinnig. Okay, von der gegnerischen Mannschaft oder von den Fans der gegnerischen Mannschaft und nicht von seinen Fans, aber das hat er nicht gemerkt in dem Moment. Er hat sich einfach vom Applaus tragen lassen und los, let's go. Und nur weil es sich richtig anfühlt, heißt es trotzdem nicht, dass es nicht falsch sein kann. Die Bibel am Lenker zu haben, heißt, die Bibel definiert. Die Bibel definiert zum Beispiel, was Liebe ist. Und wenn wir in der Definition im 1. Korinther 13 über Liebe lesen, dann lesen wir zum Beispiel auch, was gut hier zu der Predigt passt, sie freut sich an der Wahrheit. Jesus, der hat diese Geschichte mit diesem Zweifeln mal auch ganz cool verbildlicht. Und da möchte ich euch kurz die Story aus, oder dieses Gleichnis nennen wir das, also eine Geschichte, die uns zeigen soll, wie Dinge und Zusammenhänge funktionieren, kurz vorlesen, oder ihr könnt die dann auch mitlesen. In Matthäus 7, 24 bis 27 steht es: Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus schreibt da, dass es wichtig ist, dass wir unser Haus des Lebens, des Glaubens auf ein göttliches Fundament bauen und nicht auf unser Gefühl. Und es unterstreicht ziemlich deutlich, was aus Jesus Sicht das Lenkrad in unserem Leben sein soll, nämlich sein Wort. Lasst uns so einen Schritt weitergehen, denn in dieser Geschichte wird ja beschrieben, dass das eine Haus steht auf Fels, das andere auf dem Sand. Was ist aber, wie oft ist in unserem Leben so ein bisschen so ein Zwischending der Realität, oder? Ja, wenn du gläubig bist, dann stehst du auf dem felsigen Grund. Ja, und das ist gut. Aber hey, so ein Wintergarten auf dem Strand wäre auch ganz nice, oder? Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht bewusst oder sogar unbewusst sind, die in unserem Leben, in unserem Glauben doch wieder so ein bisschen noch auf dem Sand rüberkragen, so ein bisschen auf dem Sand stehen. Und erst in den Krisen, in den Stürmen merken wir eben genau diese Punkte und stellen fest, dass was wir dort gebaut haben, dass es zusammenfällt. Dass dieser Wintergarten auf dem Strand, dass das, was wir auf Sand gebaut haben, nicht standhält, jetzt mal schwierig wird. Einen coolen Satz von dem Pastor Tobias Teichen wollte ich euch hier mitgeben. Und zwar heißt er: Das Falsche abzureißen ist richtig. Das Richtige abzureißen ist falsch. Okay? Eigentlich simpel, aber doch kompliziert wegen dem Hin und Her. Das Falsche abzureißen ist richtig. Das Richtige abzureißen ist falsch. Ich weiß nicht, was dich heute bewegt. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, wer lenkt dich und was stützt dich? Und wenn du denkst, ist doch das Gleiche, nein. Es kommt echt wo ganz anders raus. Egal, je nachdem, was unser Leben lenkt, entscheidet sich die Richtung extrem. Es ist wichtig, dass wir nicht Gefühle oder nicht nur Traditionen unser Leben bestimmen lassen. Und ich glaube, dass Erlebnisse und dass Traditionen sind beides wichtige Dinge, die wir nicht loswerden sollten, aber die sollten nicht das Entscheidende und Bestimmende in unserem Leben sein. Das Coole ist, auch Jesus hat so Dinge zerlegt, so hinterfragt und widerlegt. Wir lesen es zum Beispiel in der Bergpredigt, da sagt Jesus immer wieder diesen Satz: Ihr habt gehört das. Ich aber sage euch. Und wisst ihr, ich glaube, das zeigt uns auch, dass deine Zweifel heute kein Problem sind. Das Wichtige ist aber, du kannst die Entscheidung treffen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, ist es irgendwie gut zu wissen, wie mache ich das fest? Wie kann ich das gucken, ob diese Punkte, ob das, was ich tue, auf diesem Weg, auf dem ich bin, ob der letztendlich mich, meinen Glauben zerstört oder mich in die richtige Richtung findet. Und da tue ich von dem Cedric Grossman und dem Benjamin Carstens mir zwei Fragen ausleihen, die ziemlich gut sind. Und die erste Frage, die lautet: Was würde Jesus dekonstruieren oder zerlegen? Was würde Jesus eben nicht dekonstruieren und zerlegen? Lass uns darüber nachdenken, was wäre für Jesus, was, wo es nichts dran zu rütteln gäbe, und was würde Jesus selber darüber nachdenken. Und dann die zweite Frage: Werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher? Werde ich großzügiger, hoffnungsvoller, missionarischer, mitfühlender, barmherziger? Oder werde ich hoffnungslos und zynisch? Lass uns bei der ganzen Sache immer beachten, dass es immer wieder in unserem Glauben Dinge geben wird, die wir nicht ganz verstehen. Würden wir alles verstehen, was in der Bibel steht, alles, was Gott für Gedanken hat, dann wäre er kein Gott, sondern wäre nur unser eigenes Hirngespinst. Und eins noch, manchmal zweifeln wir. Manchmal sind wir mit unseren Glaubensüberzeugungen schon lange am Hadern. Und es bildet sich wie so ein Strang, an dem wir entlang gehen. Wir gehen immer in die eine Richtung. Und wir verbringen immer mehr Zeit damit, in diese Richtung zu gehen. Wir füllen uns immer mehr mit Dingen, die unsere Zweifel bestätigen. Dann möchte ich mal die Frage stellen, ob es manchmal nicht sogar sinnvoll ist, an seinen Zweifeln zu zweifeln. Wenn du dir nur noch Bücher reinziehst, die deiner Meinung sind, wenn du nur noch in Foren und Chatgruppen unterwegs bist, die diese Meinung, die du hast, bestärken, oder nur noch Podcasts anhörst von Predigten und Vorträgen, die genau das bestätigen, was du sagst, dann läuft was nicht ganz richtig. Das solltest du anzweifeln, ob du es richtig machst. Hey, dieser Jim Marshall, der ist in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Und wisst ihr, was eine Option gewesen wäre für ihn? Nach 10 Yards, er hätte umkehren können. Nach 20 Yards genauso. Nach 50, ja sogar nach 65 Yards, hätte er sich einfach auf den Boden werfen können. Und es wäre kein Touchdown gewesen. Die Möglichkeit ist da, für uns zu... Wir haben die Möglichkeit, das, was wir... Da, wo wir unterwegs sind, es zu prüfen. Wir dürfen auch Dinge, in denen wir schon lange zweifeln, mal anzweifeln und uns angucken, wo uns die hinbringen. Laufen wir dabei in die richtige Richtung. Wir wollen jetzt zusammen noch Abendmahl feiern. Abendmahl, also quasi Abendessen, so in der, so ähnlich, schon ein bisschen mehr. Ich glaube, da gibt es so viel noch zu entdecken zu dem Thema, wo ich jetzt schon lange keine Zeit mehr habe. Aber das Abendmahl würde ich euch ganz kurz lesen, was da passiert ist. Und zwar war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und die haben Abend gegessen. Es war ein traditionelles Abendessen und Jesus hat dann, als sie zusammen waren, und da geht die Geschichte jetzt hier los, was ich vorlesen werde, und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, in dem ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes. Und Jesus hat aber auch dieses Brot genommen, hat es zerbrochen und Gott dafür gedankt und hat es den Jüngern gegeben, hey, das ist mein Leib, ich gebe mich selber hin für euch. Das sollte das symbolisieren. Und Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, hey, macht das regelmäßig. Macht dieses Essen, dieses Abendmahl regelmäßig, um euch dran zu erinnern. Um im Glauben symbolisch auszudrücken, was ihr glaubt. Hey, und es ist manchmal auch eine gute Art und Weise, Zweifeln zu begegnen. Wenn wir anfangen, Hand zu handeln. Wenn wir glauben, was Gott tut und uns einfach mal darauf verlassen. Es ausprobieren, wenn wir bewusst Dinge tun. Und so möchte ich euch einladen, das Abendmahl-Team nach vorne zu kommen. Ihr dürft dann gerne alle zum Abendmahl kommen. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Fehler, für diese Zielverfehlung in deinem Leben gestorben ist und dass er dich reingemacht hat, wenn du dem sicher bist, dann herzliche Einladung, jetzt diese symbolische Handlung zu tun. Und den Glauben auszudrücken für dich und für dein Leben und die Menschen um dich herum. Wenn du das sagen kannst und tun willst, dann lade ich dich ein, hier auf der linken Seite nach vorne zu kommen und lass uns so im Kreis einmal nach hinten, dass wir so eine Einbahnstraße haben und keinen Stau bekommen. Kommt nach vorne, ich möchte ein Gebet sprechen und danach euch einladen, nach vorne zu kommen und diesen Gedanken, vielleicht in den Zweifeln, die ihr habt, in euch zu behalten, im Gebet vor Gott zu bewegen. Bringt mich das, worüber ich zweifle, in die Richtung, in die ich gehe, näher zu Gott, werde ich Jesus ähnlicher oder eben nicht. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Gnade und ich danke dir, dass ich nicht frei von Fehlern sein muss, aber ich danke dir, dass du uns nicht da lässt, wo wir unsere Fehler haben. sondern dass du gestorben bist am Kreuz, damit wir frei sein dürfen, damit wir diese Freiheit in deiner Wahrheit erleben dürfen. Und ich danke dir, dass dir der Preis nicht zu hoch war für mich, für jeden Einzelnen hier zu sterben. Und ich danke dir, dass wir dir so wertvoll sind, dass wir erleben dürfen, dass unsere Fragen und Zweifel für dich kein Problem sind, dass du ein Interesse hast an dem, wie es uns geht und was wir denken und dass du uns dort begegnen möchtest, dass du uns helfen möchtest, dass dort, wo wir zweifeln, dass wir Dinge, die uns nichts helfen oder uns negativ beeinflussen, loswerden und dass wir uns neu füllen können, neue Dinge gerade richten können an dem Maßstab, den du für unser Leben gegeben hast, dem du uns durch dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir im Glauben ausdrücken dürfen. Du bist der Herr, der mich gerettet hat. Ich lobe dich und danke dir für alles, was du heute schenkst, dass du mit uns gehst, mit jedem Einzelnen, dass du uns helfen möchtest, dass unsere Zweifel uns in Zukunft nicht mehr zerstören, sondern dass wir gestärkt werden im Glauben. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich lobe deinen heiligen Namen und danke dir für alles, was du uns schenkst, Herr. Ja.